Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand, der Podcast rund um Trends und Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Ich bin Svenja und arbeite bei Kineo, einem Berliner Startup, das vor allem mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von KI-Projekten unterstützt. Für die heutige Folge bin ich ins Büro des Bitkom gefahren, um dort Dr. Pablo Schumacher zu treffen. Wir haben uns vor allem mit der Frage beschäftigt, was Unternehmen bei der Einführung und Nutzung von künstlicher Intelligenz aus rechtlicher Perspektive beachten müssen. Wie kann ich als UnternehmerIn vorgehen, um sicherzustellen, dass ich compliant bin? Und was sind Herausforderungen und Hürden dabei? Diese und weitere Fragen klären wir in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von KI im Mittelstand. Die heutige Folge dreht sich um die Frage, was Unternehmen alles bei der Implementierung und Nutzung von künstlicher Intelligenz aus rechtlicher Sicht benötigen. Zu Gast ist Dr. Pablo Schumacher. Schön, dass du dir heute die Zeit für mich nimmst und danke, dass ich hier sein darf.
Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich.
Pablo, du hast Jura studiert und dann an der Humboldt-Universität promoviert. Heute arbeitest du beim Bitkom als Bereichsleiter Digital Content und Recht. Erzähl doch mal bitte ganz kurz einmal, was genau macht der Bitkom und was ist auch deine Zuständigkeit?
Sehr gerne. Also der Bitkom ist Deutschlands Digitalverband. Wir haben über 2200 Mitglieder und die Mitgliedschaft ist sehr bunt strukturiert, was die Interessen anbelangt, aber auch was die Strukturen der Unternehmen anbelangt. Also wir haben über 1000 leistungsstarke KMUs, wir haben über 500 Startups, wir haben aber auch die Hälfte der DAX 40 Unternehmen und globale Player kommen auch noch dazu zur Mitgliedschaft. Und der Kern unserer Mitgliedschaft kommen alle aus dem ITC-Bereich und oder befindet sich in der digitalen Transformation. Das sind Unternehmen, die Softwarelösungen anbieten, IT-Service anbieten, Telekommunikations- oder Internetdienste anbieten, aber auch solche, die Hardware herstellen oder Bauteile herstellen und oder sich im Bereich der digitalen Medien oder der Netzwirtschaft generell tätig sind. Das ist so der Kernbereich und dazu kommen auch noch Mitglieder, die sich aktuell in einem digitalen oder in einem Digitalisierungstransformationsprozess befinden und deshalb bei uns Mitglied sind. Und was wir als Verband machen, ist, wir machen einiges. Unser oberstes Ziel ist, Deutschland zum führenden Digitalstandort zu machen und da die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und der Verwaltung voranzutreiben und gleichzeitig die digitale Souveränität zu fördern in Deutschland und in Europa und eine breite gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Und dazu sind wir eine Plattform einerseits und andererseits auch ein Netzwerk. Durch unsere Mitgliederzahl und auch die Struktur haben wir so ein sehr großes und breites und tiefes Know-how, was wir bündeln bei uns. Und wir schaffen da einen Wissenstransfer unter unseren Unternehmen, unseren Mitgliedsunternehmen, aber auch aus unseren Mitgliedsunternehmen, aus der Wirtschaft hinaus in die Politik und in die Gesellschaft hinein und machen dann auch klassische Interessensvertretungen. Aber auf der anderen Seite fördern wir auch diesen Wissensaustausch, zu dem auch unsere Leitfäden gehören, wo wir dann versuchen, das Know-how, was sich findet bei uns, so zu transformieren, also zu kommunizieren in die Breite der Mitgliedschaft, damit Unternehmen, die jetzt vielleicht in einem Gebiet noch nicht so viel Erfahrung haben, durch die Erfahrung von anderen Mitgliedern profitieren können und so dann halt auch ein Know-how geschaffen wird und auch ein Wissensaustausch geschaffen wird unter den Unternehmen.
Okay, das heißt, du hast es eben angesprochen, da kommen wir auch gleich nochmal zu Stichwort Leitfaden. Ihr macht ja auch Events beispielsweise, ne? Messen und so weiter. Was fällt dann noch so drunter an Wissensaustauschformaten, wie ich es jetzt sagen würde?
Wir haben klar diese Events, die du angesprochen hast, die öffentlichen Events, wo wir nach draußen gehen, klassische Messen oder auch Konferenzen, wo es dann vielleicht bestimmte Themen dann beleuchtet werden aus verschiedenen Perspektiven. Aber was wir auch machen, sind unsere Meetings innerhalb der Arbeitskreise. Also die ganze Bitkom ist aufgeteilt in verschiedene Arbeitskreise und in den Arbeitskreisen können dann thematische Schwerpunkte gesetzt werden. Die sind dann nicht öffentlich, da können sich dann die Mitglieder austauschen. Da haben wir Gäste da aus der Politik oder auch aus der Gesellschaft oder der Wissenschaft, die da sind. Und dann werden Themen besprochen, vertieft, manchmal auch politische Themen, wo wir dann auch eine Position erarbeiten als Bitkom und dann mit dieser Position dann in die Interessensvertretung gehen und nach außen dann auch zeigen, was jetzt beim neuen Gesetzgebungsvorhaben, was jetzt auf den Weg gebracht werden soll, was da die Sicht der Wirtschaft auf dieses Gesetzgebungsverfahren ist, wo was gut ist, was vielleicht nicht so gut ist, wo es vielleicht noch Pain Points gibt, für die Politik vielleicht nicht gerade auf den ersten Blick das Gefühl dafür hat, sodass es dann wichtig ist für uns, zu zeigen, was tut dann den Unternehmen vielleicht mehr weh, als es eigentlich sollte und wo kann angepasst werden, wo muss nicht angepasst werden und oder welchen Bereich muss man noch mit reinbeziehen ins Gesetzgebungsvorhaben oder welchen lässt man lieber vorne weg, weil da das Gesetz dann vielleicht nicht passt für das, was man eigentlich erreichen möchte mit dem Gesetz.
Okay, also ihr seid da echt in einer spannenden, ich sage schon fast Vermittlungs- und Interessenposition zwischen politischen AkteurInnen und gleichzeitig auch wirtschaftlichen Organisationen, sage ich jetzt mal. Du selbst bist, wie ich ja schon angesprochen hatte, im Digital Content und Recht, der Bereichsleiter. Was ist deine Zuständigkeit? Was genau machst du? Was gehört da alles zu?
Also ich bin von Haus aus Jurist, hast du erwähnt, und deshalb bin ich auch im Team Recht bei uns. Wir haben nur eine Handvoll Juristen im ganzen Unternehmen. Das ist auch ganz gut, weil Juristen ja oft so ein sehr enges Verständnis haben und manchmal ein bisschen kleinkariert daherkommen. Deshalb mag ich das auch in einem so interdisziplinären Team zu arbeiten, wo man halt auch dann versucht, mit juristischer, aus der juristischen Sprache hinaus dann die juristischen Probleme so zu formulieren und so zu transportieren, dass die auch verstanden werden. Und ich bin im Team Recht zuständig für drei Bereiche. Das ist einerseits der Bereich Intellectual Property, also alles, was mit geistigem Eigentum oder Schutz von geistigem Eigentum zu tun hat, vom Urheberrecht über das Patentrecht bis zu Geschäftsgeheimnisschutz. Daneben aber auch noch bin ich zuständig für die verbraucherrechtlichen Themen und die gesamten wettbewerbsrechtlichen Themen. Das fängt an bei der Wettbewerbsfähigkeit generell, aber geht dann hin über den unlauteren Wettbewerb bis hin zu kartellrechtlichen Fragen.
Sehr, sehr spannend. Finde ich ja generell auch total interessant, wie du ja von so einer sehr, sehr starken Rechtsfokus als promovierter Jurist so in diese andere Ecke, sage ich jetzt mal, kommst. Finde ich eine sehr spannende Entwicklung. Das Ziel des Bitkom ist es, Deutschland zu einem führenden Digitalstandort zu machen, die digitale Transformation der deutschen Wirtschaft und Verwaltung voranzutreiben, digitale Souveränität zu stärken. Das hast du alles eben gerade erwähnt, aber grundsätzlich, warum braucht es denn in deinen Augen diese Aufklärungsarbeit?
Aus vielen Gründen, aber es ist so. Der Ausgangspunkt ist eigentlich, dass nur schon, also wenn, je nachdem, wie man Digitalisierung betrachtet, ne, also wenn es nun darum geht, jetzt einen gesamten Prozess, der bislang nur analog stattgefunden hat, wenn man den jetzt komplett umbasteln muss auf ein, also komplett digital stattfindet, also so ein großer Digitalisierungsprozess als eines, aber als andererseits auch nur schon die simple Implementierung von einem technischen Tool oder einer neuen Technologie, beispielsweise wenn es darum geht, generative KI im Unternehmen einzusetzen. All dies bringt super viele Fragen mit sich, wovor sich dann die Gesellschaft einerseits gestellt sieht, die Politik auch, aber vor allem auch Unternehmen. Und das sind super mannigfaltige Fragen. Das sind Fragen von der Unternehmensstrategie, von der Ausrichtung. Wollen wir das überhaupt implementieren? Wie wollen wir uns digitalisieren? Auf welchem Gebiet? Also sind so übergeordnete strategische Fragen, Managementfragen vielleicht. Aber auf der anderen Seite auch handfeste juristische Fragen, rechtliche Unklarheiten. Welche Gesetze muss ich zusätzlich beachten? Komme ich mit meinem bisherigen Compliance-Strategie, komme ich damit klar? Und das sind Fragen, die sehr weitreichend sein können. Und wenn wir unsere Mitgliederstruktur angucken, ne, die Mittelständler, die Startups vor allem, die haben in der Regel nicht die Kapazitäten, diese Fragen dann noch im eigenen Haus dann komplett zu erledigen. Die haben die Inhouse-Juristen, die haben die Unternehmensjuristen und das müssen ja alles Allrounder sein. Die sind nicht nur mit der Produkt-Compliance, mit der Prozess-Compliance beschäftigt, sondern die arbeiten ja auch die Arbeitsverträge aus, die Mietverträge für die Büroräume, Lieferungsverträge, Messeverträge und so weiter. Und da ist es wenige Unternehmen können sich diesen Luxus leisten, dann jemanden, der nur diese digitalrechtlichen Themen komplett auf dem Schirm hat und auch richtig gut hat, jemanden so anzustellen. Das heißt, eine Frage der Kapazitäten bei den Unternehmen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir bei uns als Digitalverband, wenn wir so viel Know-how bei uns vereinen, dass wir auch versuchen, daraus so einen Wissenspool zu schaffen und mit diesem Wissenstransfer dann auch Unternehmen, die vielleicht schon so einen Digitalisierungsprozess durchlaufen haben, schon Erfahrungen gemacht haben, auch anderen Unternehmen unter die Arme greifen können und helfen können, schon mal eine Plattform zu bieten aus ihren eigenen Erfahrungen. Das heißt natürlich auch, dass niemals wird, also jetzt so ein Leitfaden von uns, jetzt jede Frage, die sich ein Unternehmen dann spezifisch für den einzelnen Anwendungsfall dann stellt, auch eine Antwort finden. Weil also es gibt die gründliche juristische Beratung können wir nicht ersetzen. Aber was wir bieten können, ist ein Informationsaustausch aufgrund von bestehender Erfahrung. Bei unseren Leitfäden arbeiten Mitglieder Unternehmen mit, aber auch unsere Mitglieder, die auch Anwaltskanzleien oder Beratungsfirmen sein können. Also kommt dann sehr viel Erfahrung kommt zusammen und da kann so eine solide Basis schon mal geschaffen werden, wo wir sich dann auch interessierte Unternehmen dann darüber informieren können, was sind denn einzelne Stolperfallen, was muss ich beachten, was mache ich lieber mal nicht und oder was mache ich sehr gut, was hat geklappt beim anderen Unternehmen.
Ja, ist ja sowohl für große als auch für kleinere Unternehmen wie beispielsweise Kineo tatsächlich super relevant. Also ich meine, alleine wir müssen uns ja auch schon sehr stark damit beschäftigen, was bedeutet der AI-Akt, ne? Was müssen wir eigentlich damit beachten? Wie weit machen wir uns auch haftbar, wenn wir anfangen, Lösungen zu entwickeln? Und wie gehen wir mit diesem ganzen Thema um? Was kann auch Unternehmen von uns fordern? Und ich muss echt sagen, das ist viel Arbeit, sich da einzuarbeiten, gerade weil, wenn man die Sprache jetzt auch nicht so versteht, in der Art und Weise, wie sie formuliert ist, vielleicht auch noch nicht so ganz weiß, okay, sind das Themen, da sind sich die Leute, die das irgendwie erarbeitet haben, das sind noch Themen, die müssen noch weiter ausgebaut werden oder das wird sich zeigen. Da ist ja auch eh sehr viel immer im Wandel und in der Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal, wenn das dann auch alles in Kraft tritt. Also wir sind da auch sehr verunsichert manchmal. Was heißt verunsichert? Das ist halt ein Thema, mit dem man sich beschäftigen muss und was sehr, sehr viel Einarbeitung bedeutet auf jeden Fall.
Ja, und gerade bei einem Startup soll es ja nicht so sein, dass die meisten Kapazitäten dann auf juristische Stellen dann ausgelegt werden oder verbraucht werden. Ne? Das sollte ja da eigentlich der Fokus auf Innovation und Wettbewerbsfähigkeit liegen und hat eben nicht dann das Geld und auch die Kapazitäten für eine Rechtsabteilung dann raufgehen, wo dann eher kommt, das ist eher heikel, das ist schwierig oder da müssen wir es so lösen. Also ist auch immer gut, wenn der Rechtsabteilung nicht das Department of No ist am Schluss, also sondern auch eher was enablen kann. Aber dafür sollte das Geld eigentlich ausgegeben werden müssen als Startup, wo es eben darum geht, innovativ zu sein und Wettbewerbsfähigkeit zu erlangen.
Absolut, nö, würde ich auch 100% überschreiben. kommen wir zu dem Paper, was du vorhin auch schon kurz erwähnt hattest, oder dem Leitfaden vielmehr. Da geht es in 50 Seiten circa darum, was man bei der Implementierung von speziell generativer KI, richtig, als Unternehmen beachten muss. Was sind so in deinen Augen runtergebrochen die Top 3 Key Takeaways, wie man das auf Neudeutsch sagt, die Unternehmen aus dieser Analyse ziehen? So, was sind die Themen, mit denen sich Unternehmen zuallererst beschäftigen müssten oder sollten?
Es gibt natürlich eine große Bandbreite an Themen, mit denen sich die Unternehmen dann beschäftigen müssen oder sollten. Deshalb haben wir auch verschiedene Leitfäden veröffentlicht, einen noch speziell datenschutzrechtlich, weil sonst irgendwie wird das Ding dann zu groß und ist aber auch nicht für alle gleich relevant. Aber was wichtig ist, das lässt sich auch an der Zeitachse dann sehen. Also erstens super wichtig Vorüberlegungen, also wozu soll die generative KI eingesetzt werden im Unternehmen, beziehungsweise in der Produktion oder einfach nur in Anführungsschlusszeichen im Marketing oder sogar in der Produktentwicklung. Also es sind so ganz viele wesentliche Vorüberlegungen, die man sich stellen muss. Welche Kapazitäten soll dann die KI erfüllen, technisch, aber auch was finanziell und wirtschaftlich und wer von meinen MitarbeiterInnen soll dann mit der KI überhaupt arbeiten. Das sind super viele Vorfragen, die man sich stellen sollte als Unternehmen aus einer strategischen Sicht und auch muss, weil je nach Beantwortung dieser Vorüberlegung oder der Fragen aus der Vorüberlegung ergeben sich dann ganz verschiedentliche und unterschiedliche juristische Antworten und Folgefragen. Dann in der Anwendungsphase selber, so wenn es darum geht, es geht ja darum, Einsatz von generativer KI im Unternehmen, das ist ein rechtlicher Leitfaden, ne? Die Rechtsgebiete sind natürlich wichtig und die drei wichtigsten, die wir sehen, sind neben der KI-Verordnung, die du gerade angesprochen hast, die jetzt so nach und nach in Kraft tritt, sind das datenschutzrechtliche Fragen, sind haftungsrechtliche Fragen und IP-Fragen. Und danach, wenn wir jetzt die Vorüberlegungen hatten, davor in der Anwendungsphase und danach, quasi nachdem man die rechtlichen Fragen beantwortet hat und dann es darum geht, dann die KI, dass sie dann auch läuft im Unternehmen, dann sind das ganz, also nicht banale, sondern sind Governance-Fragen, Aufsichtsfragen. Also wie gehen wir dann im Betrieb mit dieser KI um, während MitarbeiterInnen sie benutzen, wer haftet, wie sind die Verantwortlichkeiten gegeben, welche Tools dürfen verwendet werden, wie sollen die MitarbeiterInnen damit umgehen, mit Eingabe von vielleicht sensiblen Informationen, sei das nun datenschutzrechtlich, aber auch was Geschäftsgeheimnisse anbelangt oder bestehende IP-Rechte. Also das sind diese Aufsichtsfragen und dann auch diese, dass man sich im Voraus schon die Prozesse überlegt, die dann klar definiert sind, im Nachhinein, dass falls dann irgendwas mal ist, dass dann ganz klar ist, was in welchem Fall dann passiert und wer dafür verantwortlich ist und wer nicht im Unternehmen.
Grundsätzlich, jetzt hatte ich auch direkt schon auf das ganze Thema generative KI geschielt, weil das auch ehrlicherweise ist, das ist, was mir so als erstes in den Sinn kommt. Guckt ihr euch auch, ich sage jetzt mal, generelle KI-Themen an oder ist da generative KI wirklich schon der Fokus, der eher erstmal relevant ist?
Also wir gucken uns als Bitkom verschiedene KIs an, verschiedene KIs, da geht mir jetzt gerade mein Techie-Kollege wahrscheinlich direkt an die Gurgel, das sind oder andere Arten von KI, also sprechen wir, wenn wir da von diskriminativer KI sprechen zum Beispiel. Und also jetzt im Unternehmen, also in den Leitfaden, den du angesprochen hast, da geht es wirklich nur um generative KI. Klar, gewisse rechtliche Fragen lassen sich dann nicht nur für generative KI beantworten, die gelten dann auch für andere Arten, wie diskriminative KI zum Beispiel. Und das erwähnen wir dann im Leitfaden auch, aber der Fokus in dem Leitfaden ist nur auf generative KI. Und das hat dann auch dazu geführt, dass wir für die datenschutzrechtlichen Fragen einen zweiten Leitfaden veröffentlicht haben oder erarbeitet haben, weil dort nicht in diesen Kategorien generative KI und diskriminative KI gedacht werden kann, weil das dann allgemeingültiger dann beantwortet werden muss.
Okay, hab ich soweit verstanden. magst du noch ein kleines bisschen mehr zu den drei Bereichen ausführen? Also was genau wird in diesem Leitfaden, über den wir jetzt gerade reden, was sind da so die Key Takeaways draus? Was kann man sich da mitnehmen?
Also neben einer Einführung ins Technische, also eben genau das, was ich gerade versucht habe, so ganz kurz und ganz ungenau und wahrscheinlich auch ganz falsch wiederzugeben, was KI ist, wie KI zu verstehen ist, wie KI eingeteilt ist in die verschiedenen Arten, haben wir dann der erste Schwerpunkt ist, wie gesagt, in diesen Vorüberlegungsfragen, das sogenannte IT-Procurement, und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ist, dass man am Anfang sich die Wertschöpfungskette von solchen KI-Anwendungen vergegenwärtigt, das Unternehmen. Und sich erstens bewusst wird, dass KI nicht einfach Gott gegeben ist und halt aus einem Guss kommt von einem Unternehmen und ich das einkaufe, das Produkt, sondern dass da vorher ganz viele verschiedene Player schon mit dran beteiligt sind. Und dass man sich überlegt, wo sind welche Haftungs- oder Verantwortlichkeiten verteilt entlang dieser Wertschöpfungskette. Das ist so eines dieser Takeaways und wir haben dazu auch für diese Vorüberlegung eine Checkliste im Leitfaden, was ich vorher angesprochen habe, wo dann die Unternehmen diese Checkliste die entsprechenden Fragen beantworten sollen, weil dann erst klar wird, welche rechtlichen Fragen nachher relevant werden. Wozu soll die KI eingesetzt werden? Was sind die Anforderungen an die KI? Soll die on-premise oder as a service eingesetzt werden? Also für die, die das nicht so kennen im Softwarerecht, on-premise bedeutet, dass die KI dann auch auf eigenen Rechenzentren vom Unternehmen selbst auch abläuft. Und as a service wäre dann über eine Cloud. Und das dürfte die Mehrheit der Unternehmen betreffen, vor allem die Mittelständler, dass die auf Tools zurückgreifen, wo die KI dann über eine Cloud läuft. Das heißt dann, das führt dann wieder zu unterschiedlichen juristischen Bewertungen. Wenn das nicht mehr auf dem eigenen abgeschlossenen Rechenzentrum im Keller quasi vom Unternehmen abläuft, sondern eben auf einer Cloud, die sonst irgendwo steht auf dem Globus, das Unternehmen aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich dann die juristischen Fragen, die es dann zu beantworten gibt und auch die entsprechende konkrete Risikoabwägung. Das ist ja immer im Unternehmen, wenn es eine neue Technologie eingeführt wird oder ein Prozess angestoßen werden muss, es gibt vor allem aus juristischer Sicht nie eine komplette Sicherheit. Ne? Dafür haben wir auch immer Versicherungen, mit denen wir arbeiten. Aber am Schluss ist es eine Risikoabwägung. Und das muss dann das Unternehmen für sich entscheiden, wie groß sind dann die Risiken, falls Fall A eintrifft gegenüber Fall B. Genau. Und das sind so die Vorüberlegungen. Und dann in den rechtlichen Fragen, wie ich gesagt habe, der Fokus ist dann vor allem auf dem Datenschutz, auf dem Haftungsrecht und auf dem IP-Recht. Man muss aber auch sagen, dass jetzt auf dem Gebiet der KI nicht alles neu ist, rechtlich. Am Schluss ist KI eine Software, die eingesetzt wird im Unternehmen. Und das bedeutet, dass wir auch aus dem bestehenden Softwarerecht schon sehr viele Anhaltspunkte haben, mit denen wir auch arbeiten können im Bereich der KI. Wir haben aufgrund der Funktionsweise dann Abweichungen beim Datenschutzrecht oder im IP-Recht auch, aber haftungsrechtlich kann man schon sehr gut mit dem bestehenden rechtlichen Rahmen arbeiten oder auch mit den bestehenden Erfahrungen, die man vielleicht gemacht hat als Unternehmen, wenn man nun eine Software as a Service einkauft und dann auf im Unternehmen dann auch appliziert und von den Mitarbeiterinnen anwenden lässt.
Da mal kurz reingegrätscht und reingefragt, was ist so für dich der größte Unterschied zwischen Regularien, rechtlichen Fragen, die man bei KI sich stellt und Fragen, die man sich bei Software stellt?
Also das große Ding ist, dass KI oft, also auch nicht immer, dass KI nicht mehr deterministisch funktioniert, also nicht immer im Fall A B rauskommt, also diese typische Programmierlogik, die man kennt, if, then, else, also wenn, dann und sonst, dass man immer so klar vorgegebene Ausgaben hat, sondern dass KI halt eben statistische Modelle sind oft und erst recht generative KI. Ne? Das geht ja eben nicht darum, Fakten wiederzugeben, sondern es geht darum, Inhalte zu generieren aufgrund von statistischen Regeln. Und Statistik ist Wahrscheinlichkeit, das heißt, es kommt nicht immer, wenn ich 100 Mal die gleiche Eingabe gebe, kommt nicht 100 Mal das gleiche raus. Und das ist zurückzuführen auf die Funktionsweise, wie die Regeln verarbeitet werden und auch wie mit den Eingabeinformationen vorgegangen wird auf einer technischen Ebene. Und da gibt es dann rechtliche Unterschiede, vor allem im Datenschutzrecht, wenn es dann eben darum geht, wenn Informationen wiedergegeben werden, wenn man von Halluzinationen spricht, die so nicht existieren, das ist halt eben aufgrund der Funktionsweise von KI technisch bedingt, weil es halt eben keine exakten Regeln sind, sondern nur statistische, auf Wahrscheinlichkeit basierende Regeln.
Okay, habe ich verstanden. Danke für die Einordnung. kommen wir mal so ein bisschen zu ganz konkreten Handlungsempfehlungen. Du hattest schon so ein paar genannt, gerade auch hinsichtlich von der Einführung von Richtlinien. Was fällt da so alles drunter? Also hast du da Beispiele?
Ja, also du hast diese Richtlinien angesprochen, die im Governance-Bereich, also dass man halt als Unternehmen dann auch unternehmensinterne Richtlinien einführt, bevor das KI-Tool dann in die Nutzung geht durch die Mitarbeiter. Und da sollte dann in diesen Richtlinien klar vorgegeben sein, welche Tools benutzt werden dürfen. Also dürfen meine MitarbeiterInnen nun ChatGPT benutzen oder sollten sie eher Claude AI benutzen oder Gemini, Perplexity, was alles gibt auf dem Markt. Oder dürfen unter Umständen auch andere Tools verwendet werden oder nur das Vorgegebene ist eine Privatnutzung erlaubt, was auch sehr wichtig sein kann für ein Unternehmen, was im Haftungsfall im eventuellen später vor allem, dass man auch Hinweise gibt für die Mitarbeiter, wie mit Prompts umgegangen wird, also wie prompte ich, was darf ich überhaupt eingeben, hier wieder Datenschutz oder halt eben Geschäftsgeheimnis oder IP-Rechte, was sind die Dokumentationsvorgaben? In welchem Fall muss ich dokumentieren, was ich eingegeben habe? Also vor allem, wenn es darum geht, sensible Informationen oder halt eben auch Geschäftsgeheimnis oder geschäftsgeheimnisrelevante Informationen dann zu verarbeiten, wo muss ich dann dokumentieren, welche Vertraulichkeitsklassen gibt es und bis hin zu Kennzeichnungspflichten. Muss ich dann meine Mitarbeiter darauf hinweisen, dass wenn sie nun ein KI-generiertes Bild hochladen auf LinkedIn in einem Unternehmenskommunikationszusammenhang, gibt es da Kennzeichnungspflichten, dass sie so sagen müssen, ja, das Bild ist KI-generiert. Also das sind diese verschiedenen Fragen, die eine Richtlinie interne abdecken sollte. Und gibt es noch zusätzliche, die haben wir dann in dem Leitfaden auch aufgeführt und auch erläutert.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt Mitarbeitende habe, die jetzt beispielsweise, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, Marketingarbeiten, da ist es schon sinnvoll zu sagen, bevor wir jetzt hier das neue Bild generieren, was dann möglicherweise auf die nächste Verpackung kommt oder in die nächste Werbetafel, zu schauen, was geben meine Unternehmensrichtlinien daher. Als Unternehmen versuche ich mir die Informationen zusammenzusuchen, könnt direkt euren Leitfaden nehmen oder auf euch zu gehen, kurz da Rat abholen und dann go for it. Dann kann man im Endeffekt schon sagen, okay gut, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin kann mit Midjourney folgende Bilder generieren und damit bin ich quasi rechtlich fein raus. Habe ich das richtig verstanden?
Also jetzt, was ich deshalb am Anfang, mein Hinweis darauf, also grundsätzlich hast du es richtig verstanden, aber natürlich wird unser Leitfaden nicht jedem Einzelfall gerecht. Ja, deshalb ist es wichtig, dass der Leitfaden auch so nicht rechtlichen Rat wiedergibt, weil das dürften wir auch gar nicht, weil wir müssen ja dann halt alle, also wir müssen ja dann eine Rechtsberatungsunternehmen sein, das sind wir aber nicht, wir sind ein Verband. Deshalb ist immer wichtig, dass man im Einzelfall und am Schluss immer noch die Absegnung holt von einer zugelassenen Rechtsberatung, sei das nun intern oder halt auch unter Umständen, dass man auch externe Anwälte hinzuzieht, wenn es darum geht, so einen Prozess dann aufzusetzen. Aber der Leitfaden gibt so einen ersten Einblick und die Leitplanken, was unsere Unternehmen, die Erfahrungen schon gesammelt haben auf dem Bereich, mitgeben wollten und möchten.
Nun ist es jetzt gerade bei generativer KI ja häufig, wenn man es im, vermarkteten Bereich beispielsweise nutzt oder in einem Bereich, wo man am Ende auch etwas verkaufen möchte und das ein Teil davon ist, so, dass es häufig Herausforderungen gibt, was das Urheberrecht angeht. Gibt es da eigentlich schon, also einmal, wir hatten im Vorgespräch auch schon geklärt, das ist auch eins deiner Fokusthemen, auf die du dich sehr gerne konzentrierst. Einmal da nochmal an dich die Frage, warum ausgerechnet das Thema? Und gleichzeitig aber auch, wie geht man damit um? Das ist ja so als Laien, würde ich jetzt mal sagen, doch ein recht kompliziertes Thema.
Ja, es geht, also jetzt, wo ich jetzt anfange, warum dieses Thema? Also persönliches Interesse. Ich habe auch auf dem Gebiet promoviert, unter anderem, also Immaterialgutrecht und KI. Auf der anderen Seite ist es super spannend zu sehen, wie das funktioniert, weil es wird behandelt wie Eigentum, wie sachliches Eigentum, aber geistiges Eigentum lässt sich nicht fassen, wie jetzt eine Sache. Das heißt, wenn ich jetzt mein Laptop hier habe und ich kann den festhalten, damit du ihn mir nicht klauen kannst. Bei Urheberrecht, das Teil vom geistigen Eigentum, das wird gleich behandelt wie Eigentum, aber ich kann es ja nicht fassen. Und ich kann nicht ja grundsätzlich, also aufgrund von tatsächlicher Herrschaft, nicht daran hindern, es mein geistiges Eigentum zu verwenden. Deshalb brauche ich sowas wie einen rechtlichen Schutz davor. Deshalb brauche ich ein rechtliches Instrument, was mich dann dazu befähigt, mich gegen deinen unberechtigten Eingriff in mein geistiges Eigentum zu wehren. Die Funktionsweise von Urheberrecht ist tricky, das stimmt schon. Und oft ist es auch so, man sieht es ja jetzt, dass dieses Thema extrem politisch und auch rechtlich relevant wird. Man sieht diese verschiedenen Klagen, man sieht die Klagen in den USA gegen OpenAI, gegen Google. Man sieht aber auch jetzt in Deutschland, hat Ende September das erste Mal ein deutsches Gericht oder das erste Mal über ein europäisches Gericht über die Verwendung von urheberrechtlichen Inhalten für das Training von KI entschieden. Das heißt, es ist sehr viel Bewegung drin, es ist sehr politisch und es ist oft auch sehr emotional, weil es um Schöpfung, geistige Schöpfung geht, wo dann auch unter Umständen Emotionen oder persönliches kreatives Schaffen dann ja auch betroffen ist. Und da sind die Leute dann auch näher dran als jetzt in anderen Rechtsgebieten vielleicht, wo es im Handelsrecht geht oder so. Weil wir alle uns grundsätzlich vorstellen können, vielleicht ein Gedicht zu schreiben und das dann zu veröffentlichen. Und deshalb ist das emotional aufgeladen, wenn es darum geht, wenn es irgendjemand urheberrechtlich unzulässige Handlungen vornimmt. Das einfach mal so auf einer metaphysischen oder emotionalen Ebene auf der anderen Seite. Zum Urheberrecht gehört auch der Computerprogrammschutz zum Beispiel, aber zum geistigen Eigentum neben dem Urheberrecht gehören auch Patente, Geschäftsgeheimnis, und da ist in der Regel sind sehr viele Stakes drin. Und deshalb sind da die Haftungsrisiken unter Umständen dann auch schwierig oder sehr groß. Das Markenrecht gehört auch zum geistigen Eigentum. Und wenn du es angesprochen hast, mit der Verwendung von Bildern im Marketing bestehenden und dann meine Marketingabteilung ein Bild generiert, wo ein Logo ist, was mit einer bestehenden Marke sehr ähnlich sein kann oder ist unter Umständen. Also wenn es eine Anlehnung an großen Getränkehersteller ist zum Beispiel, dann muss meine Marketingabteilung diese Sensibilität haben, zu gucken und zu wissen, was sie nun veröffentlichen darf oder was sie halt eben nicht veröffentlichen darf. Aber das ist eigentlich auch kein KI-spezifisches Problem, weil wir hatten vorher schon Bildbearbeitungsprogramme, Videobearbeitungsprogramme, aber es ist nun einfach einfacher geworden für Personen, die vielleicht vorher nicht mit Photoshop umgehen konnten oder nicht so gut oder nicht so schnell. Es ist viel einfacher geworden, super schnell jetzt irgendwas zu generieren und das dann vielleicht auch zu verwenden. Deshalb ist es wichtig, dass man vor der Veröffentlichung jetzt im unternehmerischen Umfeld noch sowas wie ein menschlicher Check nochmal stattfindet, bevor das hochgeladen wird. Aber es ist genuin eigentlich kein KI-spezifisches Problem.
Ja, spannend, dass du das ansprichst. Wir hatten letztens, da war ich auch in so einer Diskussion drin, wo es eher um das ganze Kunstthema ging. Ne? Mhm. Also wann ist es Kunst, gerade wenn ich das mit generativer KI herstelle, aber eigentlich ein Jahr lang dran sitze und Prompts schreibe, bis dieses Video, was komplett KI generiert ist, auch wirklich mal vernünftig aussieht. Ist das am Ende etwas, was ich hergestellt habe an Kunst, sage ich jetzt mal, oder nicht? Das war eine super spannende Diskussion. Ja, wo auch da diese starken Emotionen am Ende sehr stark aufgekocht sind. Ne? Und auch da hieß es am Ende, vorher hat man ja auch Photoshop verwendet. Also wo macht man da die Abtrennung? Wann ist es okay, wann ist es nicht okay? Fand ich total spannend. Passt auch irgendwie gerade hier in das Thema. Was sind denn so typische Fallen, in die man treten kann?
Übergeordnet sind es Haftungsrisiken. Haftungsrisiken können sonst wie begründet sein. Einerseits datenschutzrechtlich. Ne? Wenn personenbezogene Daten im Unternehmen durch generative KI verarbeitet werden, also durch einen Mitarbeiter und Mitarbeiterin, die das eingibt in die generative KI und das dann irgendwie abgespeichert wird, wo es nicht abgespeichert werden sollte oder dann halt irgendwie noch ein Leak stattfindet, das ist dann halt Teil der Datenschutzfolgenabschätzung. Und die Datenschutzaufsichtsbehörden gehen aktuell davon aus, dass die Verarbeitung von personenbezogenen Daten mittels generativer KI grundsätzlich ein hohes Risiko ist und deshalb auch damit verbunden eine Datenschutzfolgenabschätzung implementiert werden muss als verarbeitendes, also als Unternehmen, was die personenbezogenen Informationen verarbeitet. Das ist dann aber, wenn man es technisch betrachtet, zum Teil auch speziell zu sehen, weil wir sprechen von extrem vielen Datenpunkten, also ChatGPT-3, als er auf den Markt gekommen ist, oder der Vorgänger von ChatGPT-3, was ChatGPT-2 dann noch nicht öffentlich verfügbar war, hatte 180 Milliarden Datenpunkte. Und da ist dann auch, wenn das dann zum Datenleak kommt, erstens sind ja da die Informationen nicht 1:1 gespeichert, das ist das Erste, aber das Zweite ist, dass halt auch ein einzelnes personenbezogenes Datum ja in dieser Datenmenge ja dann auch nicht jetzt, sage ich mal, der GAU. Das war jetzt einfach, weil wir in so extrem großen Datenmengen sprechen. Also aber trotzdem gehen wir davon aus, aufgrund der Empfehlung der Datenschutzaufsichtsbehörden, dass das ein hohes Risiko ist und deshalb auch eine Datenschutzfolgenabschätzung installiert werden muss als Unternehmen und dann halt auch verabschiedet werden muss und sich dann auch daran halten muss. Und das hat sein gutes Recht. Auf der anderen Seite, ich habe es vorhin schon angesprochen, ein anderes Haftungsfalle ist Markenrecht. Wenn bestehende Marken dann wiedergegeben werden zum Beispiel und dann veröffentlicht werden oder vielleicht Dann sind wir unter Umständen bei der Rufausbeutung. Das sind so die Fragen, die sich ergeben oder Fallen, die sich ergeben können. Eine andere Frage ist, wie geht man damit um, wenn urheberrechtlich geschützte Werke eingegeben werden als Prompt? Also offensichtliches Beispiel, wenn ich mir nun ein Gedicht zusammenfassen lasse oder einen Text, einen Roman zusammenfassen lasse und den nun an meine generative KI gebe und sage, das ist der Text, fasse mir den zusammen auf so und so vielen Bullets und worum geht es, etc. pp., dann wird in einem ersten Schritt auf dem Arbeitsspeicher wird dann das geschützte Werk vervielfältigt. Und das unterscheidet sich dann von KI-Tool zu KI-Tool, wie lange dann diese Vervielfältigung ist, aber grundsätzlich gilt, dass das schon mal eine Vervielfältigung ist. Und eine Vervielfältigung braucht eine Erlaubnis. Das kann entweder eine Einwilligung sein oder das Gesetz sagt, du darfst in diesem Fall diese Vervielfältigung vornehmen. Wir haben unter Umständen tatsächlich die Erlaubnis zur vorübergehenden Vervielfältigung. Aber das ist auch schon mal etwas, wofür man die Mitarbeiterinnen sensibilisieren sollte. Ne? Dass man und unter Umständen, welches Tool dann halt auch, ob das weiter lernt aufgrund der Eingabeinformationen, weil dann haben wir schon so eine Verlängerung oder so eine Verständigung von dem, was ich eingegeben habe, weil es ja weiterlernt auf den Eingabeinformationen. Oder ist es eine KI, die nicht mehr weiterlernt, also eine statische KI? Dann habe ich dann auch wieder ein kleineres Risiko, dass das eine urheberrechtlich relevante Handlung ist. Genau, aber das wären jetzt so zwei Beispiele, ein Beispiel aus dem Datenschutzrecht und ein aus dem urheberrechtlichen Markenschutzrechtlichen.
Jetzt klingt das alles, ehrlich gesagt, nach sehr viel Arbeit.
Ja.
So als Unternehmen oder generell Menschen, mit denen du redest und die beschäftigen sich so ein bisschen mit dem Ganzen. Hast du da Leute, die sagen, ja okay, dann lieber gar keine KI, also dann mache ich es mir halt einfach ganz einfach und sag mir, ja okay, dann bloß nichts mit KI, generativer KI, irgendwas, was kritisch ist, bevor ich mir den anderen Aufwand gebe?
Ja, obwohl es sehr weh tut. Ne? Also wir haben ja heute noch nicht mal über die KI-Verordnung gesprochen. Und das ist so ein bisschen so ein Ding, dass wir vor allem im Digitalisierungsbereich in einem extrem bürokratischen Umfeld uns bewegen. Da gibt es sehr viele Regeln, die sich unter Umständen überlappen oder unter Umständen auch widersprechen. Und das ist natürlich für Innovation und vor allem für ein Unternehmen, was vielleicht ein Interesse daran hat, ein neues Tool dann zu implementieren, Gift, wenn da widersprüchliche Regelungen sind und die dann vielleicht noch einen externen Berater dazu holen und der Anwalt sagt dann oder die Anwältin sagt dann, ja, wir haben hier widersprüchliche Regeln, es kann so und so rauskommen. Das hört kein Management gern. Ne? Und das führt dann halt auch dazu, dass wir so ein bisschen so eine Technologiescheue haben bei uns. Also wenn man das, es liegt vielleicht auch an der Denke daran oder an der grundsätzlichen Unternehmenseinstellung in Deutschland und Europa. Das hat aber auch seine Berechtigung. Das muss nicht alles sein wie jenseits vom großen Teich, ne? Move fast, break things. Das muss es nicht immer sein. Das kommt ja auch irgendwo her bei uns in Deutschland und in Europa. Das hat schon auch seine Berechtigung. Aber wir sehen, dass dieser bürokratische Aufwand dazu führt, dass Unternehmen nach wie vor noch zögern mit dem Einsatz von KI. Und wir haben jetzt dazu auch letzte Woche unsere neueste Studie veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob ich dazu ein paar Punkte sagen soll. Ja, nichts. Und wir haben jetzt gesehen, mit der Studie, die wir letzte Woche veröffentlicht haben, dass mittlerweile mehr als jedes dritte Unternehmen KI einsetzt, was schon mal erfreulich ist. Das sind jetzt 37% gegenüber 28% noch letztes Jahr oder 25% im Jahr 2022. Und wir begründen uns damit, dass nun auch mehr als 3/4 der Unternehmen im Einsatz von KI auch Chancen sehen und nicht nur ein Risiko. Und wir sehen aber gleichzeitig, dass bislang nur 9% der Unternehmen effektiv generative KI einsetzen im Unternehmen. Und die es einsetzen, die berichten von Effizienzgewinnen, von präziseren Analysen, von Zeitgewinnen, dass die Mitarbeiterinnen sich auch auf wesentlichere Sachen fokussieren können und auch mehr Kopfkapazitäten frei haben für jetzt kreativere Aufgaben, halt eben, wo man ein bisschen mehr Zeit braucht, um ein bisschen outside of the box denken zu können. Und woran liegt das? Ne? Also warum sagen mehr als drei Viertel der Unternehmen, dass der Einsatz von KI Chancen bietet, aber warum setzen dann nur 9% generative KI ein? Das liegt daran, dass 82% der Unternehmen, die wir befragt haben, Sorge vor den künftigen rechtlichen Einschränkungen haben. Das ist eine super hohe Zahl und 73% fühlen sich auch durch die Anforderungen an den Datenschutz speziell behindert, also nicht nur jetzt generell alle rechtlichen Fragen, sondern 73% sagen, ja, nur schon wegen Datenschutz haben wir so große Hemmungen, dass wir das nicht implementieren wollen. Und 68% sind generell einfach durch rechtliche Hürden verunsichert. Also 83% machen sich Sorgen um künftige rechtliche Einschränkungen, 73% bestehende datenschutzrechtliche und 68% einfach generell über die bestehenden rechtlichen Hürden und sehen da die größte Herausforderung, dann eben die KI dann nicht einzusetzen im Unternehmen.
Was braucht es, um in deinen Augen eigentlich möglichst die Tendenz in eine andere Richtung gehen zu lassen?
Vieles. Also wenn ich jetzt die Patentlösung hätte, dann würde ich auch nicht mehr hier stehen. Dann hätte ich die Idee verkauft und würde wahrscheinlich dann in der Karibik liegen. Nee, aber es gibt verschiedene Sachen. Einerseits geht es auch darum, wir kennen das, dass die Gesellschaft generell bei neuen Technologien skeptisch ist. Das war damals schon bei der Einführung von der Dampfenergie war das oder der Dampfmaschine war das so. Und das heißt, wir brauchen einfach ein bisschen so einen Vorlauf, um Vertrauen und auch Verständnis, also ich sag mal gegenseitiges Verständnis, ne, von den entwickelnden Unternehmen und auch von den einsetzenden Unternehmen, aber auch von der Gesellschaft als solche und auch der Politik, dass so eine Akzeptanz und ein Verständnis geschaffen werden kann. Und das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass wir jetzt aus Unternehmenssicht brauchen wir weniger bürokratische Hürden, dass wir mehr Rechtssicherheit brauchen und das ist schädlich, wenn immer wieder neue Gesetze oder neue Regulierungsvorhaben angestoßen werden, wenn neue Geschäftsmodelle auftauchen. Ja, beobachten wir so einen Reflex vom Gesetzgeber, dass wenn ein neues Geschäftsmodell aufkommt, dann muss das reguliert werden. Anstatt sich erstens darauf zu besinnen, wie können wir diesem Geschäftsmodell schon mit bestehenden Gesetzen Herr werden, wie können wir da Leitplanken schaffen. Und zweitens, wie schaffen wir auch ein regulatorisches Umfeld, in dem Innovation noch möglich ist? Weil ich glaube, es ist nicht vermessen zu sagen, dass KI hier ist, um zu bleiben. Und der Schwerpunkt oder die Mehrheit liegt in den Chancen. Das heißt, wir müssen auch ein regulatorisches Umfeld schaffen, wo mehr Platz für Bewegung, also für Bewegungsfreiheit da ist, für die Unternehmen, um das zu entwickeln. Wie gesagt, KI ist da, um zu bleiben und wir haben noch andere Märkte außerhalb von Europa, wo sehr viel entwickelt wird, wo sehr viel innovationsfreundliche Regulatorik auch stattfindet und da geht es auch darum, zu gucken, dass der deutsche Standort und auch der europäische Standort wettbewerbsfähig bleibt im internationalen Zusammenhang.
Sehr schön. Damit kommen wir, denke ich mal, auch schon so langsam zum Abschluss dieser Folge. Es ging im Großen und Ganzen darum, was für Hürden es gibt, also was für auch Einstiegshürden, um KI zu implementieren. Es ging viel um rechtliche Fragen und vor allem auch Hinweise darauf, wie man im Endeffekt als Unternehmen bei der Einführung von KI-Tools, bei der Einführung von KI-Tools, was man da beachten muss, wie man vorgehen soll. Von daher möchte ich mich bei dir auf jeden Fall bedanken. Es war eine sehr, einsichtsreiche, inspirierende Folge. Es hat, glaube ich, auch nochmal viele, viele Fragen geklärt, die sich viele bei genau dieser Frage stellen. Ich werde auch die Leitfäden und Studien, die du erwähnt hattest, in den Shownotes verlinken. Von daher kann man sich das auch nochmal dediziert anschauen. Gibt es von deiner Seite noch ein abschließendes Wort, irgendetwas, was du quasi den Leuten, die jetzt gerade zuhören, noch mitgeben möchtest?
Ich schwierig jetzt so aus dem Stand. Was ich auf jeden Fall mitgeben möchte, ist, dass man das einfach die Tools mal ausprobiert. Ne? Wir kamen jetzt von KI von ganz oben und sind irgendwo geahndet bei generativer KI am Schluss. Was ich mitteile, probiert einfach mal die Tools aus. Guckt mal, was möglich ist und guckt mal, wo euch die KI Arbeit abnehmen kann. Aber dann merkt man auch schnell, wo der Mensch nach wie vor noch das Oberwasser hat und was der Mensch auch kann und viel besser kann und auch in Zukunft viel besser können wird als KI. Aber guckt es euch an, weil es ist eine Hilfe, es kann eine Hilfe sein, wenn man es richtig einsetzt.
Super, vielen, vielen Dank. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, folgt dem Podcast, folgt Bitkom, folgt Kineo auf LinkedIn. Wir posten alle auch immer wieder spannende Themen, spannenden Content. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Und an dich, Pablo, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine Einblicke.
Vielen lieben Dank, Sven, für die Einladung.